unfold world. Den wir haben, von dem ich nicht weiß, ob den ich dann bekomme. Dann hätten wir jetzt die Zeit, das ist die halbe Stunde.
Wir werden mal sehen, wie wir Pause einhalten oder vielleicht verschieben verlassen.
Seit Herbst letzten Jahres trainiere ich 10 Teenager. Das ist ein Jüngerschaftstraining. Ein Jüngerschaftstraining ist etwas anderes als eine Schule. Deswegen vermeide ich auch die Hausaufschule, zumal er bei vielen Kindern negativ betrachtet ist.
So, deswegen heißt das Ding Jüngerschaftstraining und wir trainieren Dinge ein, die geistlichen Wahrheiten, dass die Teenager das erleben, was sie schon immer gehört und geglaubt haben. So, das ist der Ansatz. Und 10 Trainingstreffs haben sich nur mit dem Thema die Macht unserer Gedanken, unserer inneren Einstellungen beschäftigt. Und dazu habe ich ein kleines Experiment verfügbar. Im Jahre 1929 hat Emmett Fox, ein Amerikaner, kein Christ, ein Buch geschrieben, das heißt The Seventh-Day Mental Diet. 7 Tage geistige Diät. So in dieser 7 Tage geistige Diät schlägt er vor, 7 Tage lang am Stück auf jeden negativen Plan zu verzichten. Beziehungsweise, wenn er kommt, ihm sofort etwas Positives entgegenzusetzen. Und das sollte man in wenigstens dann so 2 Minuten geschafft haben. Wenn man es in 2 Minuten nicht geschafft hat, also länger bei dem Negativen verharrt, muss man von vorne anfangen. Und egal wie lange man es geschafft hat, auch wenn man 5 Tage durchgehalten hat und dann irgendwie wieder länger sich beim Negativen aufhält, muss man wieder von vorne anfangen, bis man die 7 Tage geistige Diät am Stück geschafft hat. Ich habe meinen Teenagern gesagt, 7 Tage am Stück schafft ihr nicht. Das schafft in meinem Zustand nicht mal ich. So, wir machen nur einen einzigen Tag. Und ihr könnt den Tag bestimmen. Dann haben sie gesagt, dann in den Ferien. Dann haben wir schon mal nicht die Schule an der Backe. Eine kluge Entscheidung. So, konnten das alles bestimmen. Wir haben uns dann wieder getroffen. Und 2 Erfahrungen waren das, was am meisten verbreitet war. Es gab noch andere Geschichten, aber diese 2 waren fast bei allen da. Erstens die Entdeckung, wie sehr das Geld besteht. Und die 2. Erfahrung, wie schwierig es ist, sich davon zu lösen. Nun, das sind Teenager, also 14- bis 16-Jährige, mit denen ich mich zusammengetan habe. Die haben in der Regel noch nicht so viel Lebensmüll gesammelt, wie Leute, die mehr Donnerstage auf den Buckel haben. So, also wenn sie da schon empfinden, wie sehr sie das Negative verstrickt sind, wie schwierig es ist, sich daraus zu lösen, wie viel dann mehr wir älter sind. Wovon ich überzeugt bin, ist, das Wirken Gottes können wir behindern. Durch falsche Einstellungen. Die größte Behinderung des Wirkens Gottes ist natürlich die Sünde. Das ist wahr. Aber nicht nur die Sünde ist unbrauchbar, sondern auch dieser Lebensmüll. Diese falschen Überzeugungen, die durch andere in unser Leben gekommen sind oder was wir selbst geglaubt haben. Und je länger man das bei sich hat, desto selbstverständlicher ist es ja und desto mehr kann es auch sein inhaltvolles Wert. So, deswegen glaube ich, was eine wichtige Maßnahme ist, um einen Gott durchträgten Alltag zu machen, einen Alltag, wo Gott aus jedem Knopfloch dieses Alltags herausschaut, um das zu haben, müssen wir uns von einigen falschen Überzeugungen trennen. Nun, kenne ich natürlich nicht alle, die hier im Raum versammelt sind, falschen Überzeugungen. Aber ich für die Menschen sind die falschen Überzeugungen. So, ich habe auch nicht vor, das alles anzusprechen, sondern nur ein paar grundlegende, und daran können wir was lernen, können es ja dann vertragen, die Dinge, die uns blockieren. Falsche Überzeugungen, die vielleicht nicht dem entsprechen, was ich jetzt nennen werde, aber wir können das übertragen. Und das, was ich jetzt ansprechen werde, ist etwas, was ich zumindest 80% bei Christen gefunden habe. Deswegen nehme ich es auch jetzt, weil ich glaube, dass die Chance hoch ist, dass dann manche davon betroffen sind. Sie sagen, ja, das trifft auch auf mich zu. Eine der größten Blockaden ist die Überzeugung, ich bin nicht besonders bedeutend. Ich bin nicht besonders bedeutend. Sehr früh fangen Menschen an, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Das machen Kinder schon. Ja? Die ihre Leistung und die Leistung ihrer Kameraden miteinander vergleichen und je nachdem dann ihr Urteil fällen, ob sie besser sind oder schlechter sind. Das geht dann weiter. Das Auto, das meine Familie hat, ist kleiner. Das Haus, das wir haben, ist schäbiger. Der Urlaub, in dem wir fahren, ist miserabler und so weiter. Wir vergleichen uns mit anderen und sehr häufig schneiden wir dann schlecht ab. So, das kann auch weitergehen, wenn man dann älter ist, vielleicht in Teenagerjahren, dann sagt man, naja, ich bin kein Star. Ich bin kein Fußballprofi. Ich bin kein Schlagerstar, Popstar, Filmstar. Und weil ich das nicht bin, was aber gerne wäre, bin ich unbedeutend. Wenn man noch älter sind, dann sagen wir vielleicht, naja, mein Beruf ist auch nicht so breit. Ja, ich bin kein erfolgreicher Geschäftsmann. Die Euros laufen mir nicht hinterher. Ja, die Millionen küssen mich nicht. Wir reden vom Geld, nicht von Menschen. Also, da schneide ich auch irgendwie schlecht ab. Oder ich bin irgendwie ein stiller, unbemerkter Mensch. Bin in irgendeine Ecke geraten, da bleibe ich auch stehen, bis der Herr mich von dieser Welt nimmt. Ich bin kein Bühnenmensch. Wenn ich das wäre, dann wäre ich bedeutsam. Dann hätte ich Ansehen. Dann würden die Leute zu mir aufschauen. Das würde was mit mir machen. Aber leider bin ich das nicht. Und das Ding gibt es auch Christen. Dann sagen wir, na ja, was bin ich schon? Ich bin ganz normal und in der Gemeinde, da arbeite ich irgendwo mit. Schon. Aber ich bin ja nun kein Missionar. Ja, wenn ich ein Missionar wäre, dann wäre ich bedeutsam. Dann müsste ich mich ja mit einer neuen Kultur beschäftigen, müsste vielleicht eine andere Sprache lernen, müsste die Strapazen eines langen, ja, jahrelangen Investierens tun und bekomme nur wenig Ergebnis raus, aber ich halte durch. Der Blick hier mit Ehrfurcht glänzt den Blick zu solchen Leuten empor. Oder wir sagen, ja, wenn ich wenigstens Pastor wäre, dann ja, würde ich das uns sagen. Aber wenn ich wenigstens Pastor wäre, dann wäre mein Leben vielleicht bedeutsam, weil ich hätte viele Schafe, die ich weiden könnte, also nicht schälen, die ich weiden könnte, und das würde mir Bedeutung geben. Oder wenn ich Evangelist wäre, schnapp kommen die Leute zum Glauben, wenn ich das Evangelium an sie anbringe. Nehme ich mal das Evangelium an Leute an. Mein Mund ist zu dünn. Sowas, da vergleichen wir uns. Und aus diesen inneren Erörterungen, die wir da mit uns selber anstellen, da ziehen wir vielleicht diesen Schluss, ich bin nicht besonders bedeutsam. Ich möchte jetzt Experiment mit euch machen, meine Teenager sind immer sehr billig. Wir haben ja auch eine Jüngerschaftsverpflichtung unterschrieben, die sie dann einhalten. So, aber wir wollen mal sehen, ob es hier auch klappt. Also das Erste ist, ich bitte euch, dass ihr mal aufsteht. Ja, ihr soll so ein bisschen in eine Schieflage gehen, das geht dann auch neben der Schräge. So, und dass ihr jetzt mit Überzeugung diesen Satz sagt, ich bin bedeutend. Ich höre nix. Seid ihr stumm geworden? Nochmal. Bleib nochmal stehen. Gibt es einige, die sich bei dem Satz unwohl gefühlt haben? Und sind sie mutig genug, das Händchen zu strecken? Das ist sicher, wie viel prozentual so betrachtet. Okay. So bleibt stehen. Jetzt legen wir noch eine Schippe drauf. Sag mal, ich bin extrem bedeutend. Okay, hör nicht. Gibt es jetzt noch mehr, die sich unwohl fühlen? Habe ich mir gedacht. Okay, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Ich möchte uns aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament jeweils zwei Wahrheiten zeigen, die uns hoffentlich zu der Überzeugung bringen, dass wir extrem bedeutend sind. Wie das heißt. Und dass diese Aussage, ich bin extrem bedeutend, keine Überheblichkeit ist. Ja? Denn das wäre falsch, dass wir mehr aus uns machen, als wir tatsächlich sind. Dieser Satz, ich bin extrem bedeutend, ist keine Überheblichkeit, wenn wir die geistliche Wahrheit glauben können und deren Kraft sich in uns entfalten kann, die ich uns gleich vorlesen werde oder die ich uns nennen werde. Und bei der ersten führe ich uns ganz an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Das ist im ersten Mosebuch, wo uns die Erschaffung des Lebens, allen Lebens, vorgestellt wird. Und im ersten Kapitel des ersten Mosebuches, ab Vers 26, nachdem Gott so allerlei schon erschaffen hat, wird uns die Erschaffung des Menschen. Da heißt es, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abt, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Fischtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn als Mann auf dem Tisch. Gott sprach, segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde und erwerbt zu euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sind auf dem Land. Okay. Und dann geht's noch ein bisschen weiter. Das, was uns extrem bedeutsam macht, ist, dass wir Menschen die einzigen Lebewesen sind, von denen Gott ausdrücklich sagt, wir sind zu seinem Abbild. Das sagt er nicht von den Pflanzen, das sagt er nicht von den Tieren, das sagt er nicht einmal von den Engeln, sondern nur vom Menschen, sagt er, du bist in mein Ebenbild geschaffen. Das ist es, was dem Menschen eine unverfehlbare Würde gibt und eine Sonderstellung gibt. Das gilt von jedem Menschen. Selbst der gefallene Mensch hat Restbestände der Ebenbildlichkeit Gottes. Auch der gefallene Mensch, auch der Mensch mit der Sünde, kann herrschen, kann sich entfalten, kann kreativ erschaffen. Wenn wir bedenken, es waren ja nicht nur Christen, die in der Menschheitsgeschichte Dinge erfunden haben, Dinge entdeckt haben, an der Weiterentwicklung der Menschheit teilgenommen haben, das steht da. Das waren ja viele Leute, die mit Christen so wenig zu tun haben, wie die Bohne getanzt. Ja? Also auch Leute, die jetzt keine im eigentlichen Sinne Beziehung zu Gott haben, als Gott dem Retter und Gott dem Herrn, haben dennoch einen schöpferischen Geist, können Dinge entdecken, können Dinge erfinden, können Dinge entwickeln. So dass es ein charakteristisches Merkmal des menschlichen Lebens diese Ebenbildlichkeit hat. In der Theologie ist dafür ein Ausdruck, der heißt Charakter des Lebens. Das heißt, es ist ein unauslöschliches Merkmal, das kein Mensch wegkriegt. Da können wir so lange rubbeln und stupfen an uns, wie wir wollen, das kriegen wir nicht wahr. Diese Ebenbildlichkeit. Diese Ebenbildlichkeit Gottes, die im Menschen wiedergespiegelt wird, die äußert sich unter anderem durch die Herrschaft. Es wird ja gleich, nachdem dem Menschen gesagt ist, dass er ein Abbild des ewig Gottes, heißt es, sollen herrschen. So, und dann, das ist 26. Vers, da werden auch so allerlei Theaterien genannt, was der Mensch herrschen soll. Und dann kommt im 28. Vers der Seele Gottes nochmal ein Auftrag, sein Auftrag, der lehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht. Nun, wenn man den Ausdruck unterwerft sie euch hört, dann könnte man das missverstehen, weil Unterwerfung vielleicht nicht so ein wichtiges Wort ist. Nur müsste man sehen, was ist denn das Bild der Herrschaft, das vorausgesetzt ist. Und das Bild der Herrschaft und auch der Unterwerfung ist natürlich Gott selbst. Gott, der keine Willkürentscheidung trifft. Gott, der weder Mensch noch die andere Schöpfung missbraucht, sondern seine Herrschaft, wenn man sagen, ist mehr ein Wege und eine Pflege. Er kümmert sich um das Wohl der Welt und alle Geschöpfe, die von ihm kommen, ihren Ursprung gegeben haben. Wenn wir also hier vom Unterwerfen und vom Herrschen lesen, dann heißt das, wir haben Anteil an der Herrschaft Gottes, die eine fürsorgliche Herrschaft ist. Also nicht Ausbeutung, so wie wir das Wort Unterwerfung vielleicht missverstehen können, sondern es ist Fürsorge. Gott sorgt für das Wohl seiner Schöpfung. Daran ist er interessiert. Ja. So, jetzt müssen wir das in unsere Seele tun. Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Wir sind berufen zu herrschen, aber nicht der Missbrauch der Herrschaft, Willkürherrschaft oder Machtmissbrauch, sondern in der liebevollen Fürsorge Gottes Funktion. Das ist eine ungeheure Bedeutung. Wir sind extrem bedeutend, wenn wir diesen Auftrag, der zum Wesen und zur Bestimmung des Menschen gehört, ernst nehmen. Wenn Leute das begreifen, werden sie 3 Meter länger und 2 Meter breiter. Ja? So, manche wollen ja vielleicht nicht so körperlich, aber geistig wollen wir wachsen. Wollen wir den ganzen Raum einnehmen, den Gott uns zugedacht hat. Das ändert unser Selbstbewusstsein und das ändert unser Selbstverständnis. Also das erste Wahrheit, die wir in den Sinn bekommen ist, die auch gleich am Anfang der Bibel steht, des Alten Testaments ist, ich bin extrem bedeutend, weil ich in das Ebenbild Gottes. Das ist eine Wahrheit. Steht im Wort Gottes, steht oben. Ja, aber sie muss rausspringen aus diesen Rändern hier hinein in mein Herz und in mein Leben. So, das erfordert Umdenken, wenn ich lange was anderes geglaubt habe. Ich geglaubt habe, ich bin unbedeutend. Ich bin klein. Ich bin bin ein vielleicht das. Ich bin ein Sandkorn im Universum. Bin bedeutungslos. Wenn das eine vorige Einstellung gewesen war, oder vielleicht nicht ganz so extrem, ich bin halt normal, was nichts Großes an meinem Leben. Wenn ich das geglaubt habe, dann bedarf es eines Änderungsprozesses im Umdenken, der im Allgemeinen nicht ein Nu geschieht. Das ist dumm an der Sache. Ja? Sondern dass wir auch Anliegen brauchen, eine Einübung in ein neues Denken, das dann möglich macht, dass diese Wahrheit tatsächlich in uns wirken kann und wir auf eine neue Weise leben, als neuen Bewusstsein. Also das ist der erste wichtige Gedanke. Ich bin nicht Bild Gottes als Mensch. Deswegen bin ich extrem bedeutsam. Ich habe Teile der Schöpferkraft Gottes. Ich kann schaffen, ich kann kreativ sein. Ich kann, das steht jetzt da nicht, aber das ist natürlich mitgedacht, weil ich kann nicht in der Schöpfung bestätigt werden, als das auch entscheiden. Gott ist derjenige, der allumfassend entscheidet, der kein Hindernis kennt, der aus sich selbst lebt, der keine Vorbedingungen braucht. So dass es natürlich bei uns ein bisschen eingeschränkt ist, abhängig von anderen Faktoren. Aber auch wir haben in der Schöpfer die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Und so den Kurs unseres Lebens zu bestimmen. Das ist ein ganz hohes Privileg. Das ist natürlich auch gleichzeitig eine hohe Pflicht. Das ist meistens gefragt. Eine hohe Würde, eine hohe Bedeutung, große Möglichkeiten, die wir haben, sind auch mit Pflichten verbunden. Ja, und mit einem durchdachten, sorgsamen Vorgehen, das ich missbrauche. Die zweite Wahrheit aus dem Alten Testament, die ich uns vorlesen möchte, stammt aus einem wunderbaren Psalm, in der der Psalm anschaut und dann aus der Schöpfung einen Schluss zieht, den die meisten Menschen normalerweise nicht wissen. Das ist der 8. Psalm. Lesen wir uns ganz kurz Psalm an. Herr und sein Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Welt. Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du genug, deinen Gegner zum Trotz, deine Feinde und Widersacher verstummen. Und jetzt kommt es. Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt hast. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das Menschenkind, das du deiner bist. Man kann beim Blick in das gestirbte Firmament absolut überwältigt. Aber die normale Reaktion ist nicht, wie gleich verraten wird, sondern dass man sich sehr unbedeutend fühlt. Bei einem Universum, das schon mit dem menschlichen Auge beeindruckt ist, mit einem guten Teleskop noch beeindruckter, was wir heutzutage wissen, das ist ja auch noch nicht das Letzte, ist so überwältigend, dass bei dem, wenn wir uns versenken, das, was das Universum ist, das nur in einem auseinandergehen müsste, aber dass wir so erstaunen, auch erschaudern vor einem Universum, das wir uns nicht vorstellen. Es sind nach konservativer Schätzung 200.000 Milliarden, Milliarden Sterne. Ein Astrophysiker, den ich kennengelernt habe, der hat gesagt, also wenn wir, das können wir uns Menschen nicht vorstellen, aber wenn wir das mal so, damit wir überhaupt einen Weg haben, wenn jeder Stern ein Sandkorn wäre, dann wäre das mehr Sand als die Strände dieser ganzen Welt haben. Und in einem solchen Universum kann man sich sehr verloren. Der Peter hier bei der Betrachtung dieses Firmamentes kommt zu einem anderen Schluss. Er sagt, du hast ihn, du meinst der Mensch, nur wenig geringer gemacht als Gott. Hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und dann knüpft er wieder an an der Wahrheit, die wir schon erst Mosebuch haben. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände. Hast ihn alles zu Füßen gelegt, alten Schafen, Rinder, und auch die Pferde zu Vögel des Himmels und Fische im Meer. Alles, was auf dem Pfade der Meere ist. Dann kommt die glückvolle, überwältigte Aussage, Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name. Eine ehrfurchtgebietende Wahrheit. Nicht nur, ich bin in das gute Gottes geschaffen. Ich bin nur weniger gering als Gott. Das ist eine unglaubliche Aussage. Ja, das ist die Übersetzung, die nicht aus dem Hebräischen stammt, sondern die aus der, das Problem ist, da steht Wort, das man immer für Gott nimmt, nämlich Juni. Das Mehrzahl von Gott, als Wort immer für Gott, da gibt ja mehrere Ausdrücke, Elohim, Yahweh, Adonai, das Ausdrücke für Gott, Elohim steht da. Ich sehe keinen Grund, es anders zu übersetzen, wie wir es immer übersetzen. Und auch die Einheitsübersetzung folgt dieser Urbedeutung des Wortes. Ich glaube, und zwar unter dem Einfluss der Septuaginta und der Vulgata, Septuaginta war die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die schon zur Zeit Jesu fertig war. Und die Vulgata ist die lateinische Regelübersetzung, die Hieronymus geschaffen hat auf der Kirche, weil es damals 26 verschiedene oder noch mehr lateinische Übersetzung gab, die aber alle voneinander differiert, die nicht übereinstimmen. Und der Papst damals, seinen Namen vergessen hat, richtete irgendwann den Hut und sagte, also ich will jetzt einen verlässlichen Text, der für die ganze Kirche gilt. Und dann hat er das Universalgenie seiner Zeit beauftragt, eine solche Regelübersetzung zu schaffen. Das war die Vulgata. Die galt in der katholischen Kirche bis zum Jahre 1968 als Regeltext. Erst unter dem Einfluss des Zweiten Vatikanischen sind dann die jeweiligen muttersprachlichen Übersetzungen an die Stelle gezogen. Ja. So, und da finden wir die Übersetzung mit den Engeln. Ich glaube, es ist dieser Einfluss, einmal von der Septuaginta und dann von der Vulgata, die Übersetzerkomitees beeinflusst haben, das so auszudrücken. Vielleicht auch, weil sie sich nicht vorstellen können, dass der Mensch nur wenig geringer ist. Es wäre außerdem theologisch immer in Schwierigkeiten, wenn wir sagen, wir sind nur geringer geschaffen als Engel, wenn wir diese Übersetzung zu ernst nehmen würden. Welche Probleme hätten? Erstens, der Mensch ist das Ebenbild Gottes, der den Schöpfer ist. Zweitens, die Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt für die Heiligen zum Dienst. Das, was wir schreiben, ist in der Mensch. Also von daher ist die Übersetzung, die es auch immer in den Texten des Alten Testaments gemacht wird, mit Elohim als Gott, vernünftiger, ja, weil sie zu allem anderen passt. Also in der Theologie, auch bei den Übersetzungsgeschichten, muss man das so machen, dass man natürlich nicht ein letztes Umfeld stellt und fragt, sagt, wie passt das dann zu allen anderen Aussagen, die wir in der Bibel auch haben? Ja, und die anderen Aussagen, die wir haben, schaut uns die Frage an, da ist die Übersetzung wenig geringer als Gott, viel vernünftiger als die Engel. Aber es ist schön, dass wir auf dieses Problem gestoßen sind. Merken wir auch, Bibelübersetzungen differieren natürlich zu jeweils theologischen Vorannahmen, die ja jeder Übersetzer mit anbringt und die ihn beeinflussen. Ich mache die Einheitsübersetzung sehr verlässlich übersetzt in einem gehobenen, allgemein verständlichen Deutsch. Aber es gibt ein paar Durchstellen, das schimmert natürlich bei der Übersetzung der biblischen Theologie. Wenn man das weiß, dann kann man das entkapitalisieren und damit sehr glücklich sein. So, wenn man das nicht weiß, dann kommt man vielleicht in Schwierigkeiten. Aber ich mag den Text trotzdem, obwohl es also so ein paar Typen hat, wo eben der katholische Einfluss, katholische Vorannahmen, insbesondere in der Sakramentstheologie, eine Rolle spielen. Ja, nur das mal so am Rande zu erklären. Also, zwei große Wahrheiten aus dem Alten Testament. Ich bin nicht nur bedeutend, ich bin extrem bedeutend, weil ich als Mensch in das Ebenbild Gottes hineingeschaffen wurde. Und das Zweite, ich bin deswegen extrem bedeutend. Ja. Ja, das ist ja auch keine verlässliche Übersetzung, das ist eine fromme Nachweis. Aber lies mal vor. Ja. Völlig. Das ist Abur, sind absolut vorbei. Das ist das Entscheidende. Das darfst du, weißt du, was du gerade gemacht hast? Bitte nicht erschrecken. Natürlich ist es nicht erschreckend. Und was merken wir hier? Dass die theologischen Vorannahmen, die jemand hat, hier natürlich reifen. Und ich mag paraphrasierende Übersetzungen, das ist eine umschreibende Übersetzung. Grundsätzlich nicht, weil sie fast immer den Sinn verfälschen. Fast immer. Es gibt Beispiele, wo es anders ist, wo es bei theologisch relevanten Aussagen auch zutreffend ist. Aber im Allgemeinen ist der kürzere Text, kürzere Übersetzung, egal ob es Luther ist, ob es Elberfelder ist, ob es Schlachter ist, ob es Menge ist, ob das Einheitsübersetzung ist, viel zutreffend. Warum empfehlen wir dann doch solche Übersetzungen? Weil natürlich Sprache und das Sprachverständnis heute nicht mehr so gepflegt ist. Das heißt, wir kommen ja mit ey, wow und geil durch. Ja, mehr Wörter brauchen wir ja nicht. So, das heißt also, das Sprachverständnis nimmt ab und um Menschen, die ja Sprache sowieso nicht gut können, und dann, also deutsche Sprache, Deutsche, die deutsche Sprache, das ist eine völlige Verbildung. Das ist eine. Und das zweite, dann die religiöse Sprache noch weniger. Für die ist es natürlich ein guter Anweg. Eine paraphrasierende Übersetzung. Ich sage das immer in meinem Haus, das Zahlen, hat jetzt jemand die Bibel dabei oder haben wir nur Promenade? Wie wissen Sie? So, die ist brauchbar für den Erstleser. Die ist aber absolut unbrauchbar für ein Bibelstudium. Wenn wir wissen wollen, was Gottes Wort wirklich steht, braucht er eine verlässliche Übersetzung und nicht eine Umschreibung. Ja, das ist ganz wichtig. Also, wenn ihr jemand sagt, welche Bibel empfiehlst, dann sage ich für welchen Zweck. Ja, weil es gibt Bibeln für unterschiedliche Zwecke. Ein Erstleser, ja, der kommt mit der Elberfelder definitiv nicht zurecht. Er versteht ja nicht mehr die Sprache. Und diese Satzungetüme, die so lang sind, wo man, wenn man beim Kopf, wenn man beim Schwanz angelangt ist des Satzes, habe ich den Kopf schon wieder vergessen. Ja. Also, die Bibel, es gibt die Bibel für jeden Zweck. Ja. Also von daher ist eine solche umschreibende Übersetzung nützlich für einen bestimmten Zweck, aber nicht für Bibelstudien. Und das, was ich jetzt mache, das, was ich tue, hat natürlich eher Bibelstudienartigen Charakter. Ich möchte uns Wahrheiten zeigen, wo ich eine Verlässlichkeit brauche. Deswegen nehme ich dann keine Umschreibung. Aber ich würde das, war auch bei einem Menschen, der noch gar nichts mit dem Glauben anfangen kann, würde ich das verwenden. Ja. Also ein modernes Deutsch, Umgangsdeutsch auch umschreiben, auch auf die Gefahr hin, dass man manches dann korrigieren muss. Okay, das war am Rand. Also, ich bin extrem bedeutend, weil ich Ebenbild Gottes bin. Ich bin extrem bedeutend, weil ich nur wenig dritter gemacht bin als Gott. Das sind Aussagen aus dem Alten Testament. Jetzt nehme ich noch ein paar Aussagen aus dem Neuen Testament. Zwei Gedanken. Von einem haben wir auch etwas längere. Ich würde wohl einen Text, den ich kurz vorlesen möchte. Der stammt aus dem 1. Petrus. 1. Petrus 1 und ab Vers 8. Da schreibt Petrus etwas über den Weg des Glaubens und er setzt ein, er erinnert sie an ihre vorchristliche Vergangenheit und sagt, ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes und also 1. Petrus 1, Vers 18-19. So, zunächst mal wird erinnert an die vorchristliche Existenz. Und da heißt es, von den Vätern ererbt, also von unseren Vorfahren haben wir das bekommen. Und es ist eine sinnlose Existenz gewesen. Deswegen sinnlos, weil es den Sinn und die Bestimmung des Menschen, die Gott vorgesehen hat, verpasst. Sinnlos meinte ich, das war alles völlig verpasst, sondern in dem Leben gab es auch Gutes, aber das Leben führte nicht zu seinem eigentlichen Ziel. Das ist das Entscheidende. Jesus kannte den Menschen sehr gut. Da macht man eine Aussage, da sagt er über Menschen, ihr, die ihr böse seid, wisst aber euren Kindern Gutes zu geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben? Also da haben wir eine Aussage, die Differenz als das Denken. Ja? Ein böser Mensch kann Gutes tun, ist die Aussage nicht. Und er sagt ja völlig normal, dass auch Leute, die mit Gott nichts am Hut haben, mit Kindern gut umgehen, dass sie aufziehen und eine möglichst beste Zukunft wirklich wollen, die selbst haben. Das würde ich machen. Aber dennoch ist diese Existenz sinnlos, weil es die Bestimmung des Menschen verpasst. Die Bestimmung des Menschen ist, in Verbindung mit dem Schöpfer und Erlöser zu leben. Wenn ich jetzt kein Christ bin, dann fehlt mir das Wichtigste. Aber bei diesem Leben ohne Gott kann ich sehr viel Gutes tun, dann ich sehr viele Menschen fördern. Ich denke, ich hatte schon in meiner Predigt von Nachricht erfolgreichen, super erfolgreichen Millionären und Musikern bekannt. Freunde der zu vielen Sachen oder bekannt. Was mich an dem passt, ist die Schubstehen. Die ist menschenfreundlich tatsächlich. Das sind die meisten Christen, wäre für die meisten Christen eine Katastrophe, wenn solche Leute begegnen, es würden ihre eigene Kinder. Aber ist verloren. Das bedeutet, nicht nur vorbildlich, gibt es unterstützt, sehr großzügig, wollen, dass alle anderen auch erfolgreich sind, ihres Lebens werden. Aber immer natürlich ohne den Grundgedanken, ich habe einen personalen Gott, der mich zu einem bestimmten Zweck ausersehen hat. Den Gedanken denken sie nicht, können sie nicht denken. Ja, weil sie einen personalen Gott haben, sagen sie nicht das. Oder Kraft oder was immer, aber es ist nicht ein personaler Gott, der allmächtig ist, der einen Willen hat, der will, dass wir in liebevollem Gehorsam und in Innigkeit zusammen. Das ist ein fremdartiger Gedanke. Aber in ihrer sinnlosen Lebensweise, das heißt, weil sie nicht nur sind, sie nur bedeuten, dass Menschen nicht treffen, sind sie sinnlos. Sinnlos. Also, Petrus sagt, ja, aus diesem Wackel sind wir rausgekommen, erinnert Leute, die jetzt Christen sind, an diese vorchristliche Vergangenheit. Und dann sagt er, da seid ihr rausgekommen, nicht um einen vergänglichen Preis, nicht mit Silber oder Gold. Und Silber und Gold war schon damals kostenlos. Nicht erst heute. Wo manche Leute ja nach sicheren oder ja beständigen Anlagen suchen und dann machen wir eben Silber, wir haben Gold, wir haben Titan, wir haben Platin, wir haben das. Ich mache das nicht, ich mache meine Reise vor. So, also Silber und Gold war schon damals kostbar und Petrus sagt, also das war es nicht, damit sei nicht groß gekommen worden, sondern mit dem kostbaren Blut des Lammes ohne und machen. Also mit anderen Worten, Gott hat einen Preis bezahlt, der viel höher ist, viel kostbarer, unvorstellbar besser als die kostbarsten Güter dieser Welt. Und es gibt uns eine ungeheure Wirkung. Wir sind nicht nur geschaffen von Gott, das waren beide Gedanken aus Alten. Wir sind auch erlöst, wir sind losgekauft und das mit etwas, das weit kostbarer ist als Silber und Gold, als kostbares. Das natürlich war das Medizinische, was da reinkommt. Wenn wir das ein unglaubliches Ohr, dann entdecken wir, dass solche Preis hat Gott bezahlt, nicht um Schrott zu kaufen, sondern um etwas unvorstellbar Kostbares zu machen, zu erwerben. Gehört es sowieso, das ist schon. Aber er hat uns Menschen die Willensfähigkeit gegeben, da haben wir auch freiwillig. Das begann schon am Anfang der Menschheitsgeschichte. Wir wissen, dass es leider nicht gut ausgegangen ist. So, das erste Mensch hat einen eigenen Weg eingeschlagen, weil es glaubte, besser zu wissen, was das Leben glücklich macht, dem Leben Bedeutung gibt, als der Schöpfer. Das heißt, das Geschöpf glaubte, besser zu wissen, dass der Schöpfer, der Produzent, der Hersteller über sein Produkt weiß. Schizophren. Aber das haben wir bis heute zu vorstellen. Das haben wir bis heute. So, das, ich kann das allein, ich will das selber. Ich will mich nicht von anderen Instanzen abhängig machen. Das ist dieser Hang zur Überheblichkeit und zur Stolz, zur Besserwisserei, den der Mensch generell hat und den auch erlöst immer noch hat. Aber, ich würde zu dem Punkt auch sagen, ich bin deswegen so extrem gewesen, weil ich kostbare Blut Christi losgekauft worden bin, dem höchsten Preis der gesamten Welt. Der vierte Gedanke, den wir schon im Alten Testament finden, allerdings da, nur dann ist das im Neuen Testament gestartet. Ich bin deswegen so Das ewige Leben ist ein Leben, das hier beginnt und nie endet. Es ist nicht nur ein nicht endendes Leben, es ist auch ein qualitatives Leben. Und es ist nicht nur ein biologisches Leben, wie alle Menschen das haben, sondern es ist Leben aus Gott. Das ist das Leben, Leben aus Gott. Und der Kern, das Zentrum des Lebens aus Gott, sagt Jesus mein kleines Evangelium so aus. Darin besteht das ewige Leben, das dich, den wahren Gott, erkennt und den du gesandt hast, Jesus. Und erkennen meint hier wir. Ja. Das haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, sondern es kommt gerade in den Kopf. Ja. So manches fällt mir auch gerade ein, während ich rede. So, wir können das dann suchen und nachschauen. Also jedenfalls, er sagt, darin besteht das ewige Leben. Dich zu erkennen, den einen wahren Gott und den du gesandt hast, ist das. Erkennen heißt hier mehr als, Herr Lehrer, ich weiß nicht. Erkennen meint hier das Wort Moses, meint etwas zu wissen und zu erfahren. Wir müssen also, wenn wir den Bedeutungsgehalt des griechischen Wortes ins Deutsche übersetzt wollen, müssen wir sagen, dass ich erkenne und erfahre. Und das heißt, ewiges Leben ist eine nie endende Entdeckungsreise in die Tiefe der Gottheit. Das ist eine nie endende Entdeckungsreise in die Tiefe der Gottheit. Das beginnt hier. Aber das geht weiter in der Ewigkeit. Was Gott für diese Zeitlichkeit offenbart hat für sich selbst, ist ein dicker Hut aus dem Ozean. Geht weit, weit mehr zu entdecken. Im Epheserbrief schreibt Paulus an Christus, ich kann nicht wissen, auch was über das Erkennen und Entdecken auch an Binde. Damals Aussagen über Jesus Paulus als da kommt ein Gebet, eine Fürbitte für die Epheser. Ab Vers 14. Daher beuge ich meine Bitte vor dem Vater, nach dessen Namen bin das Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken. Das geht eurem Inneren durch seinen Geist nach Herz. Durch den Glauben ohne Christus in eurem Herzen, in der Liebe von Gott und aufs Begründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge, die Breite und die Höhe und die Tiefe zu ermessen und die Liebe Christus zu verstehen, die alles verstehen möchte. Das ist ein Paradox. So etwas verstehen, das alles Verstehen übersteigt. Mit Angaben, Dimensionen, Bild der Länge, Breite, Höhe und Tiefe, das alles zu ermessen, sind Räume, die da beschrieben werden, ja, wo wir eine nie endende Entdeckungsreise unternehmen. Das fange an, als Christ, paar Grundwahrheiten, absolute Notwendigkeit über Gott zu verstehen. Und diese Wahrheit wird nicht nur eine Erkenntnis, sondern eine Erfahrung, dass ich vergeben meine Sünden, dass ich einen guten Vater im Himmel habe, dem ich meine Bitten vortragen kann, wo ich erwarten kann, dass er mich erhört. So der ich mehr liebt, als es ein irdischer Vater, ein irdischer Mutter je könnte, der definitiv das zu weiter vor. Das ist der Anfang. Aber mehr und mehr sollen wir ich würde sagen, Dimension, die unterschiedlichen Aspekte Gottes entdecken. Geht noch weiter, heißt es, so werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Also indem ich immer mehr von Gott entdecke und erlebe, lote ich seine Tiefe aus, macht sich seine Tiefe, sein Reichtum mir verfügbar, und wird ein Christlicher Glauben ist nicht eine Philosophie, eine Weltanschauung oder eine Religion, sondern es ist eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit dem Schöpfer und Erlöser, in dessen geheimnisvolles und ehrfurchtgebietendes Wesen wir uns immer mehr kennen. Wenn das geschieht, ist die Reaktion an wenigstens Gefolge, ist ein großes Staunen über die Unbegreiflichkeit Gottes der Überwältigung. Das klingt das Erste, was ein Mensch lernen muss, das lernen sollte, ist Staunen. Es gibt viele Leute, die können das nicht. Schade. Sie sind so abgehärtet, dass sie nicht verstauen können. Ich weiß noch, es war abends um 9 und meine kleine Tochter Katharina wollte damals nicht einschlafen. Mein Freund sagt, kriegt er den Hals. Halt es nicht mehr aus. Meine Eltern kennen solche Versuchungen. Glücklicherweise haben wir alle ihr Widerstand, sonst wären die Kinder nicht mehr am Leben. Aber das ist wirklich sowas, die können einen Nerv bis zur Weiß tun. Und das war sowas, das tun sie mir aus den Augen. So, ich habe also meine kleine Katharina angefasst, bin mit ihr auf der Straße lang gegangen und sagte, es hatte geregnet, aufgehört zu regnen, und sie sonst alles gehoben, nicht? Sprang so hoch und war völlig weg. Also so erstaunt, so begeistert, so überwältigt an dem Wurm. So, ich nehme mal an, die meisten Kinder haben diese Fähigkeit des Staunens. Im Laufe unseres Lebens lassen sie uns irgendwie als Erwachsene abpressen. Das ist nicht günstig. Also wenigstens Gott gegenüber sollten wir die Fähigkeit zu staunen, begeistert, völlig aus dem Häuschen behalten. Ja? Auch wenn wir es sonst vielleicht nicht so rausgehen, aber Gott gegenüber sollten wir das machen. Also, ich bin für die Ewigkeit bestimmt. Mein Leben hier schon auf Erden ist eine Entdeckungsreise in diesen überwältigenden Gott, der mit den neuen Facetten, die neuen Gesichtspunkten, Aspekte seines wunderbaren Wesens sich uns offenbart. Das ist die Urbedeutung des Großoffenbarungssatzes, den Mose erlebte am brennenden Dorn. Weil Bruder zerfließt, sollte er zum Führer eines Volkes werden, und nicht besonders ausgerüstet werden konnte. Ja, wenn ich jetzt vorbei und den Leuten sage, also ich wollte losziehen, bin wer bist du denn? Wie heißt du? Was ist dein Name? Irgendwas müssen die Leute ja sagen. Und dann sagt Gott etwas, das ist schwierig zu übersetzen. Es gibt viele verschiedene Übersetzungsmethoden. Ich glaube, das kann zwar nicht wollen. Das Beste, die man gegeben hat, wird übersetzt sehr stark. Ich bin. Ich habe aber vermutlich nicht. Dynamischer Satz, das ist so ein, das klingt was ähnlich, ja. Das nennt man einen, was, kurz noch sagt, was auch immer, Ehe Hashem. Und das heißt, ich werde sein, der sein. So übersetzt ein zweiter Wolf, mein Freund. Also, darin wird deutlich, dass Gott da ist, aber dass er jeweils da ist, wie es die Situation kommt. Also, sind wir traurig, brauchen wir Trost. Ja? Nicht noch mehr Elend. So sind wir freudig, brauchen wir wieder was anderes. Ja? Sind wir unmotiviert, brauchen wir Motivation und so weiter und so fort. Das heißt, Gott ist ein Gott, der mit seinem Volk unterwegs ist, schon im Alten Testament und da buchstäblich. Und der in den herausfordernden Situationen, in denen sie leben, ihnen genau das gibt, was sie brauchen, was diese Situation braucht. Das ist unser Gott. Ja, er ist mit uns unterwegs und er schenkt sich uns neu, jeweils neu, ohne sich je zu verbiegen. Das ist das, was Gott fertig macht. Das ist ein Ungeheuer, das ist das, was wir auch nicht denken können, dass sich in Gott Dinge vereinen, von denen wir glauben, dass es geht. nämlich seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit auf der einen Seite und seine Liebe und Barmherzigkeit auf der anderen Seite. Und das alles ist, wie wir als Gegensätze oder zu diesem Schaden empfinden, vereint Gott in sich in Harmonie und gibt dann jeweils in die Situation das hinein, was wir brauchen. Mal den Trost, aber auch mal das Drohwort. Ja? Mal den Frieden und auch mal den Tritt in den Himmel. Ja? Genau das, was wir brauchen. Er kennt uns die Maser, ja? Die Bewegung unserer Seele bis ins tiefste Gesetz. Selbst das, was wir nicht von uns wissen. Auch das, was nicht von uns ist. Und das berücksichtigt Gott mit, könnte man sagen. Das rechnet er mit ein und aufgrund dieses gesamten Bildes, das er hat, gibt er uns das, was schlecht ist. Also wenn wir sagen wollen, ich bin Gott, ich bin extrem. Und es ist kein Satz der Überheblichkeit, der Verschiedenheit, der Anmaßung, dann diese Wahrheit, damit wir fest Boden haben, nicht einfach irgendwas über uns gewendet, dann geht es hochholen. Darum geht es nicht. Es geht darum, ernst zu nehmen, was Gott in der Offenbarung seines Wortes für den Menschen und insbesondere über seine Erlösung kostet. Das Gegenbilder Gottes, dass wir wenig geringer gewöhnt sind. Dass wir mit dem kostbarsten Preis der Universum möglich waren, losgeworfen worden sind. Und dass wir eine ewige Zukunft haben, diese Zukunft bereits jetzt beginnt und eine nie endende Entdeckungsreise ist, denn es ist es in einer Zukunft. So, das war wahrscheinlich ein paar schmackhafte Wahrheiten aus Gottes Wort, die aber nicht so leicht verdaulich sind. Und wir wollen ja auch, dass sie wirken. Deswegen denke ich, dass wir jetzt erstmal eine Pause machen, bis später, aber wir haben auch später angefangen. Jetzt bin ich ja nur Gast. Ja. So, ihr müsst also bestimmen, oder wer dafür zuständig ist, wie lange denn die Pause dauern soll. Weil wir haben es jetzt nach meiner Uhr 10:50 und um 12 oder ab 12 gibt es Happy Happy. Ja, Happy Happy für den Körper, jetzt haben wir Happy Happy für Geist und Seele. Wir streben es an. Ich kenne die menschliche Trägheit. Nämlich die Bibelstelle mit dem ewigen Leben. Ja, wo Jesus sagt, darin besteht das ewige Leben oder das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das steht in Johannes 17, Vers 3. Ja, für diejenigen, die das suchen. Johannes 17, Vers 3. Ich hatte ursprünglich geplant, für den zweiten Teil, der ja von 11 bis 12 gewesen wäre, also eine ganze Stunde, einen Gedanken zu bringen, der dieses hier, was wir angefangen haben, vervollständigt. Aber dazu brauche ich länger und dann hängt das in der Luft. Da der bunte Abend nicht mehr bunt ist, sondern biblisch, aber auch buntes kann biblisch sein, biblisches Bunt. Möchte ich das dahin verschieben und wir könnten jetzt die Zeit nutzen, so vielleicht Anregungen, wie sagt man so schön, Austausch. So, also du gibst mir dein Portemonnaie und ich gebe dir mein Portemonnaie. Irgendwie sowas in der Art. Für irgendwen lohnt sich's dann schon. Also sowas zu machen, vielleicht noch weitere klärende Fragen stellen, wenn etwas unklar geblieben ist, oder auch persönliche Gedanken, ja, oder Erfahrungen, die wir mit diesem Thema gemacht haben. Vielleicht sind ja einige auch schon aus diesem falschen Satz, ich bin nicht besonders bedeutend, ausgestiegen und was da eine Rolle gespielt hat oder ob sie sich in diesen vier Wahrheiten, die ich genannt habe, wiederfinden. Das wäre vielleicht ganz nützlich. Das heißt, es hätte jetzt einen etwas anderen Charakter. Austauschfragen, Impulse und so weiter zu diesem Thema mit dem falschen Überzeugung. Ja, bitte. Dankeschön. Ja, das ist etwas, das man sehr häufig übrigens im christlichen Kreis hört, wo man sagt, ja, ich will nicht zu viel aus mir machen und die Gefahr des Stolzes. Ich habe ja gesagt, es geht darum, dass wir nicht aus Überheblichkeit diesen Satz sagen, sondern aus der tiefen Überzeugung, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Und wenn wir jetzt den Spieß umdrehen, muss man sagen, eigentlich ist es Stolz und Überheblichkeit, wenn wir sagen, ich bin nichts, ich bin nicht bedeutend. Ich meine, das über das Schöpfungswerk auszusagen, das in das Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, ist ziemlich abstrus. Ja? So, wenn man mal den Spieß umdreht. Aber danke für diesen Hinweis, ja, oft aus einem falschen Demutsverständnis oder so, machen wir uns kleiner, als Gott es will. Das ist auch nicht gut. Ja, das ist übrigens etwas, das viele Christen Schwierigkeiten bringen kann. Und das in den 16,5 Jahren, die ich an der Bibelschule Kirchberg unterrichtet hatte, auch immer wieder erlebt habe. Wenn wir unser Leben, das heißt unsere Moral und unseren Lebensstil, mit der Moral und dem Lebensstil von Außenstehenden vergleichen, kann es sein, dass wir große Schwierigkeiten haben. Weil wir Leute finden, die barmherziger, liebevoller, menschenorientierter sind als wir selbst, die ethisch hochstehender leben als wir selbst. So, und das kann uns irritieren. Ist ein, dass Leute sagen, ja, bin ich überhaupt Christ? Und das ist wichtig, sich an die Grundlagen des Christseins zu erinnern. Ja, deswegen habe ich auch von der Gnade gesprochen, die am Anfang steht, eben nicht die Leistung. Die Leistung bei Heiden, bei Nichtchristen, kann wesentlich beeindruckender und existenziell auch tiefgründiger sein, als jetzt der Ertrag des Lebens bei Christen. Das ist möglich. Ich erlebe das dauernd, wenn ich mit sehr erfolgreichen Leuten oder mit sehr Reichen zusammen bin, dann muss ich immer alle meine Sinne zusammennehmen, um die Gewichte richtig zu verteilen. Weil ein solches Leben ist sehr beeindruckend. Und aus einem solchen Leben geht viel, viel Frucht hervor, das Menschen hilft. Ich hatte mich mal verkalkuliert. Das kommt mir vor. Das passiert ganz selten in meinem Leben, dass ich mich finanziell verkalkuliere. Es war aber so, und ich hatte an einem säkularen Training teilgenommen. Es ging da um Präsentation und Didaktik und so Zeug. Und das waren also bis auf mich vermutlich alles keine Christen. Und es waren Beziehungen entstanden zu den Teilnehmern, und wir haben dann noch den Kontakt weiter gepflegt. Und ich habe da nur im Nebensatz einem Unternehmer geschrieben, also irgendwie habe ich mich verkalkuliert, und ich kann in diesem Weihnachtsfest meinen Kindern eigentlich keine Geschenke machen. 3 Tage später waren 500 Kinder waren noch zu jemand von dem Mann. Ja? Also wenn man sowas erlebt, eine Großzügigkeit, eine wirkliche Teilnahme am Leben, ja, dann kann man in Schwierigkeiten kommen, wenn man selber anders gestrickt ist. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir begreifen, die Bestimmung des Menschen sind nicht die guten Werke, das ist alles nur Nebenprodukt. Sondern die Bestimmung des Menschen ist, mit dem Schöpfer und Erlöser zusammenzuleben. Und wenn ich das verpasse, selbst wenn es mit einem moralisch hochstehenden, sehr, sehr sozialen Leben geschieht, dann habe ich das Wesentlichste verpasst. Das ist der Grund, weshalb das Neue Testament auch über solch einen Lebensentwurf sagen kann, er war sinnlos. Das ist ganz wichtig. Denn es kommt auf den Maßstab drauf an. Wenn ich den Maßstab von Moral und von Mitmenschlichkeit und sonst was anlege, da schneide ich sehr schlecht. Ja, ich liebe die Leute nicht, die Menschen nicht natürlicherweise, absolut nicht. Absolut nicht. Meine ältere Tochter tut es. Die liebt jeden, vom Kind bis zum Greis. Ich weiß nicht, wie die das macht, aber die kann das. Ich muss mich erst in diese Liebe hinein argumentieren und brauche viel Gnadenzufuhr Gottes, um mich dann für die Leute zu erwärmen. Ja, aber das geht auch. So ist das nicht. Ja, Gott ist ja in der Regel sehr verlässlich. Also von daher tut er das gerne. Aber die Grundvoraussetzungen sind sehr unterschiedlich, die wir haben. Also dass wir uns auch nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen, wenn wir erleben, ich bin da mit Menschen zusammen, die ein Leben so beeindruckt. Ja, das ist ein Leben, das ich gerne hätte. Ja, so, aber es ist letztlich ein Leben, das an Gott vorbeigeht. Deswegen sind wir große Tage, dass man verloren sein kann, nicht nur mit einem offensichtlich sündigen Leben, sondern mit einem offensichtlich hochstehenden. Ja, dass man nicht den Hinweis, weil es gibt etwas. Wir haben da ein paar Beispiele sagen, von Menschen, die ich kennengelernt habe und solchen, die ich helfen konnte, dahin zu kommen, wo genau das passiert ist. Das Leben zu lieben, falsche Mottos, falsche Aussagen über das selbst zerplatzen seit der Nase und dieses Leben auf eine völlig andere Weise weitergelebt worden ist. Das hängt damit zusammen, wenn die Wahrheit Gottes als ein lebendiges Wort in unser Leben hineinkommt, wenn es Offenbarung ist, die ich nicht kenne, nicht kann, sondern Offenbarung. Und Offenbarung ist das, was mich zum Glauben gebracht hat. Das war nicht Worte oder gute, nette Gedanken, sondern das war das Wort der Offenbarung, das meint etwas enthüllen. Also etwas, das wir vorher nicht sehen konnten, das wir vorher nicht wahrnehmen konnten, das wird uns enthüllt. Das heißt, wir lesen das, aber der eigentliche Sinn, die eigentliche Bedeutung, erschließt sich uns nicht unbedingt, sondern es ist ein Offenbarungsgeschehen. Das ist wie, mein Beispiel ist immer, weil ich als Kind eine Rolle am Staatstheater in Braunschweig hatte, ist immer mein Beispiel, kommt aus dem Theater. Ich sage, wenn wir zu einer Oper gehen oder zu einer Operette, da ist zunächst der Vorhang geschlossen. Und die wichtigsten Motive werden in der Ouvertüre angespielt. Hört das schon mal, was dann später in größeren Zusammenhängen kommt. Und dann ist der Moment, wo der Vorhang sich öffnet und unser Blick auf das Bühnenbild fällt. So ähnlich ist das mit Offenbarung, dass Gott den Vorhang vor diesen Bibelworten wegzieht und sich uns eigentliche Kraft, Bedeutung dieses Wortes erschließt. Paulus schreibt das mal in Bezug auf die Menschen, die keine Christen sind. Er sagt, der Satan hat ihnen den Sinn verblendet, sodass sie den hellen Schein des Evangeliums wissen. Das heißt also, was passieren muss, ist, dass die Verblendung aufhört, dass Gott Tücher, die Binden von unseren Augen nimmt und sich uns sozusagen im Offenbarungsgeschehen die Kraft dieses Wortes erschließt, dass das unser Leben. Und dann hat es dramatische Auswirkungen in deinem Leben. Und das ist eine permanente Geschichte, ja. Das ist etwas, das anfängt mit unserer Umkehr, mit unserer Regierung, aber das weiterläuft. Ich habe es anders ausgedrückt, ich habe gesagt, es ist eine permanente Entdeckungsreise in den unauslotbaren Gott. So, wo wir Bibelstellen auf die uns vertraut sind, plötzlich fangen die an, mit einer Gewalt in unser Leben zu springen, wie nie zuvor. Ja? Und die da plötzlich Dinge möglich machen, die nie vorher geschehen sind. Die standen schon immer in der Bibel. Die haben wir zigmal gelesen. Ja? Aber irgendwie waren wir nicht zugänglich. Ja, ich denke da auch an die Emmaus-Jünger, die beiden, die mit Jesus unterwegs sind, die nicht erkennen. Ja, und das heißt, ihre Augen waren gehalten, als sie kommen. Ja. Und dann am Brotbrechen erkennen sie ihn und dann entzieht er sich ihren Blick. Also offenbar ist diese Erkenntnis mehr als ein Fakt, diese Erkenntnis, die oder dieses Wort Gottes, das sowieso lebendig ist, aber lebendig wird bei mir, in meinem Leben, in meiner Existenz. Danken wir Gott, dass das passiert und solche wunderbaren Auswirkungen hat, dass wir aus solchen Festlegungen und üblen Mottos und Lebensmüden rauskommen. Und das ist das, was wir immer brauchen, weil wir in einer gefallenen Welt leben, die uns permanent mit falschen Mottos auch bedienen. Deswegen brauchen wir das permanent. Ja, noch ein weiterer Hinweis, Anregung. Was? Ein bedeutendes Leben ist ein Leben, das entsprechende Auswirkungen hat. Und zwar Auswirkungen, die wir nicht definieren. Ja, ein bedeutender Mensch zum Beispiel, der mit sehr erfolgreichen Leuten zusammen, die definieren das über den Einfluss, den sie haben, über das Geschäftsleben, das Geld, was auch immer, Status, Symbole und sonst was. Ein bedeutendes Leben in den Augen Gottes ist ein Leben, das die göttliche Bestimmung erreicht und wo wir die in den, Paulus schreibt es mal so, in den Werken leben, die Gott im Voraus gewirkt hat, dass wir in ihnen leben sollen. Die Bestimmung Jesu war es, der Retter der Welt zu sein. Das war seine Lebensaufgabe. Und dieses Lebensziel hat er auch erreicht. Ja. So, wenn er vorher aufgehört hätte, wäre tragisch für uns alle. Jesus war nicht erst eine Segensgabe an die Welt, indem er gelitten hat und gestorben ist. Er war vorher schon. Ja. Seinem ersten Atemzug war er das Geschenk Gottes für diese Welt. Ja. Und alles, was er getan hat, war Wohltat für die Menschen. In der Apostelgeschichte wird mal gesagt, dass Jesus Wohltaten spendend durch das Land gegangen ist. Und diese Wohltaten waren, dass er Menschen, die entrechtet waren, die unterprivilegiert waren, ihnen Würde gab, denen er sich mit ihnen beschäftigt. Deswegen sagt man über ihn, er war der Freund der Zöllner und Sünder. Ja? So, aber die Spitze, der Zenit, der Höhepunkt seiner Lebensberufung war es natürlich, für das Heil der Welt zu sterben. Und das hat er gemacht. Und ich glaube, dass jeder von uns eine unverwechselbare Lebensaufgabe hat. Das glauben sogar die New Age. Nur sie glauben es nicht in Verbindung mit einem personalen Gott. Ja? Aber dass wir eine Lebensaufgabe haben, die nur wir erfüllen können und die sich zusammensetzt aus Gaben, unseren Fähigkeiten, unseren Möglichkeiten und der Führung Gottes. So kommt man dahin. Also du hast eine unverwechselbare, einzigartige Lebensberufung, Lebensaufgabe. Normalerweise entdeckt man sie in einem Prozess. Aber es gibt auch Leute, die haben sie in einem Moment. Ja, die Art und Weise, wie wir das entdecken, ist nicht so entscheidend, solange wir es tatsächlich entdecken. Man sagt heute, so etwa um das 30. Lebensjahr herum, wie alt bist du jetzt? Okay, dann ist noch 12 Jahre Zeit. Also, etwa um das 30. Lebensjahr herum entdeckt man das. Das heißt nicht, dass man es nicht früher oder auch später haben kann. Aber das scheint so, so ein Normwert zu sein. Aber man darf gerne davon abweichen, besonders früher. Ja, mir ist immer recht, wenn Leute sehr früh ihre Berufung entdecken, Kinder und Teenagers schon, weil sie dann daraufhin leben können. Aber es kann auch sehr anstrengend sein, das von sich aus zu wissen. Und dann einen langen Weg zu haben, bis es sich erfüllt. Ja, Petra und ich hatten eine Lehrerin in Seeheim in der Bibelschule, eine Amerikanerin, Marjorie Ford war das, die hat sich mit 6 Jahren bekehrt und die hat mit 9 gewusst, dass sie mal Missionarin in Deutschland sein. Aber es hat Jahrzehnte gedauert, bis sie tatsächlich in Deutschland landet. Das heißt, alles andere war Vorbereitung darauf hin. Das ist auch anstrengend, wenn man das so früh weiß, dann wartest du ja, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Also ich weiß nicht, ob ich ein so langes Durchhaltevermögen hätte, dann immer noch an dieser Berufung festzuhalten. Ja. Aber ich meine, wir merken hier, es gibt wirklich eine frühe Entdeckung der Berufung und dann haben wir aber noch eine gewisse Vorbereitungszeit, bis wir dort landen. Oder es ist prozesshaft und das heißt, während ich die einzelnen Schritte gehe, entdecke ich immer mehr, was es ist und werde auf diesem Wege auch vorbereitet. Also es ist letztlich dann nicht so bedeutsam, ob ich das schon sehr früh weiß oder ob ich das erst später entdecke, weil die Vorbereitung habe ich auf jeden Fall. Das geht nicht aus dem Stand. Ja. Nein. Zum Glauben, zur Gnade gehören untrennbar die Werke des Glaubens. Wer die nicht hat, ist kein Christ. Wer die nicht hat, ist kein Christ. Glaube wie Unglaube zeigen sich daraus. Wenn ich über Jahrzehnte keine Resultate aus meiner Beziehung zu Gott hätte, sollte ich mir ernsthaft Gedanken machen über meinen geistlichen Zustand. Ernst. Wir dürfen also nicht vertauschen, Werke, die wir eigenmächtig und eigenwillig tun, ja, um vielleicht auch noch vor Gott bestehen zu können oder einen Titel zu haben oder zu sagen, jetzt habe ich mich doch wohlverhalten, jetzt musst du mich auch segnen. Und Werke, die Ausfluss des Glaubens sind, meiner Glaubens- und Liebesbeziehung nicht zu Gott haben. Wenn da nichts rauskommt, dann muss man fragen, war da überhaupt was in dieser Beziehung? So, weil ich ein Geschöpf Gottes bin, und zwar das Einzige, das in die Ebenbildlichkeit Gottes geht. Das soll mir ein entsprechendes Ebus. Die Voraussetzung natürlich, bin auch kostbar wie Jesu, ja, und dann natürlich mein Weg mit Gott. Indem ich mit ihm lebe, ja, kommt aus dieser Beziehung, die, was wir nennen können, die Werke des Glaubens. Die Frucht. Oder die Frucht. Wir können auch sagen Frucht. Ja, im Johannesevangelium definiert es Jesus mal als Frucht in diesem Bildwort vom Weinstock und den Reben. Und dann sagt er, dass viel Frucht den Vater verherrlicht. Und dass diese Frucht nur an einem Faktor hängt. Nämlich, wie eng, wie intakt meine Beziehung zu diesem Gott ist. Ja, weil dann aus dieser intakten Beziehung, aus dieser innigen Beziehung, fließt das heraus. Ja, ich entdecke das. Die Führung Gottes geschieht. Ich nehme sie wahr. Ich bin ihr gehorsam. Und so bewege ich mich vorwärts und so lebe ich mit diesem Gott. Ja, so hat das dann konkrete Auswirkungen. In einem Beispiel hier, wo wir uns gerade unterhalten hatten in der Pause. Es gibt viele Dinge, die scheinen uns nicht logisch oder wir können nicht einsehen, was das Ganze soll. Aber ich habe mir angewöhnt, alles, was nur gute Auswirkungen hat, tue ich und kläre nicht mal, ob es Gott war oder nicht. Ja? Also ich stehe in der S-Bahn und fahre von Stuttgart nach Leonberg. Und an der Tür steht ein Teenager und ich habe das Empfinden, gib ihm 5 Euro. So, jetzt sagst du natürlich, Herr, das ist wirklich du. Ich meine, ich habe mehr als 5 Euro verschenkt öfter. Aber es ist ja ungewöhnlich, wir kennen uns nicht. Ja, sowas alles ist völlig fremder. Wir haben nie guten Tag gesagt oder so. Steht einfach, wir warten beide, dass wir endlich in Leonberg ankommen. Was ich nicht wusste, dass wir da auch aussteigen. Dann habe ich angefangen, mit Gott zu plaudern. Ich habe gesagt, Herr, ich kann das einfach nicht klären, wie das ist. Ich meine, ich würde es ihm auch so geben. Ich bin großzügig, kein Problem. Du wirst es auch. Aber es ist ein bisschen merkwürdig. Wir kennen uns überhaupt nicht. Und vielleicht kriege ich einen Anfall oder wir müssen den Notarzt rufen. Was weiß ich. Und dann habe ich gewartet, habe gesagt, so von Station zu Station. Ja, wenn man sich unsicher ist in den Dingen Gottes, fragt man ja immer und versucht sich rückzuvergewissern. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn der bis Leonberg drin bleibt, weil da muss ich aussteigen, dann mache ich das. Der steigt in Leonberg aus, wie ich. Und ich sage nichts anderes als, gib mir die Hand. Und der guckt mich an, als käme ich von fremden Stern. War natürlich verwundert. Und ich habe das erzögert und dann habe ich das etwas energischer gesagt. Gib mir deine Hand. Und dann hat sie ausgestreckt. Ich habe die 5 Euro reingelegt und habe gesagt, schönes Wochenende. Was das bewirken wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja? Aber wir haben gesagt, Glaube im Alltag, Gott im Alltag, den Führungen Gottes folgen. So, was wäre jetzt, wenn es gar nicht Gott gewesen wäre? Wäre ich großzügig gewesen? Wo ist das Problem? Ja? Aber all das, was nur positive Auswirkungen haben kann, tue ich unbedacht. Reflektiere nicht darüber. So, was, wenn es aber kritischer ist, wenn man den Eindruck hat, also irgendwie soll man mit diesem Menschen über seine Sünden reden, dann solltest du sehr, sehr sicher sein, dass er auch diese Sünden begangen hat, über die man mit ihm redet. Ja? Oder wenn es Gerichtsworte gibt oder warnende Worte, das kann ja bis zur Bedrohung gehen im Neuen Testament, die Wörter, die da verwendet werden, so als sehr, sehr, sehr ins Gewissen gehen, all diese Geschichten. Also das sollte man durch viele, viele Siebe schieben, eine hohe Sicherheit zu haben, damit man nicht Porzellan zerschlagen, dass man nicht so schnell wird. also dass die Art und Weise, wie ich das entwickelt, nicht das mache. Aber das ist es. Wir sagen Gott im Alter, es wimmelt von Gott im Alter. Man muss erst entdecken und zweitens das dann tun. Und auch wenn es, denke ich, es vielleicht nicht klären kann, wenn die Folgen nicht absehen. Ich habe viele Sätze gesagt in der Bibelschule, da haben die Leute gesagt, dieser eine Satz, der hat mich elektrisiert. Mir sagen heute Bibelschüler, die durch Mund-zu-Mund-Propaganda von mir gehört haben, schade, dass ich nicht damals auf der Bibelschule war, wo du da warst, weil das war so abenteuerlich. Weil ich Dinge gemacht habe, die man normalerweise nicht tut. So, und da haben sie natürlich auch Dinge erlebt, die sie sonst nicht erleben. Das ist klar. Und wir haben Schüler gesagt, weißt du, in deinem Unterricht war für jeden von uns, ein elektrisierender Satz. Und auf diesen einen Satz hat jeder von uns gelauert, was dieser Satz ist. Ich habe das nicht bemerkt. Ich habe es nicht mal bemerkt. Sehr häufig habe ich das gar nicht gewusst, dass das die Führung Gottes war. Also sie kann sich bewusst und sie kann sich auch unbewusst ereignen. Ja? Natürlich, wenn wir es wissen, ist es schön, dann können wir das wahrnehmen, wie tun das, sagen das, okay, wunderbar, wir sind gehorsam. So, wenn ich es nicht mitkriege, das zeigt, wie barmherzig Gott ist, dass er uns gebraucht auf eine solche Weise, wo es gar nicht mitkriegen, oder Jahrzehnte später, ja, sowas ist. Aber dass davon Gott möchte, dass unser Leben Ertrag bringt. Ertrag führt mit Menschen, sodass wir einen Beitrag leisten für das Wohl und Heil der Welt und die Rolle einnehmen, die Gott nur uns anschließt, jedem Einzelnen. So, wenn wir ein fruchtbares Leben haben, das ist ein bedeutendes Leben, dann ehren wir aber auch Gott damit. Das heißt, seine Ehre wird größer. Und wir werden auf diese Weise ein zutiefst erfüllendes Leben. Wenn wir das tun, wozu Gott uns tatsächlich in diese Welt gebracht hat, haben wir ein erfülltes Leben. Und selbst wenn wir Taxifahrer in Köln sind, oder Raumpflegerin, Putzfrau sagt man ja nicht mehr, oder in München Zugehfrau, dann würden wir die Bestimmung Gottes in unserem Leben und mit unserem Leben erfüllen und es hätte dramatische Auswirkungen, von denen wir wahrscheinlich nicht mehr die Hälfte. Also das ist auch ein gutes Beispiel. Einmal der Ertrag unseres Lebens, indem wir die Fähigkeiten und Gaben, die Gott uns verliehen hat, einsetzen. Das will er definitiv, denn das ist nur aus dem Wort von den Talenten. Das Talent war nicht, wie wir heute sagen, Talent, sondern es war Geld. Aber es macht deutlich, dass er das, was er den Leuten gegeben hat, 10, 5, 1, dass er wollte, das soll eingesetzt werden. Ja? Und natürlich übertragen ist, das sind die Kenntnisse, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, die ich habe. Er will, dass wir sie wahrnehmen. Das ist ein. Das zweite, wie wir höchst bedeutsam sein können, ist durch Gebet. Im Gebet bewegen wir den Arm, der die Welt bewegt. Ja? Wir sollten niemals zu klein vom Gebet denken, das hat unglaublich können Berufungen herbeibeten, Unglücke verhindern, sonst was. Ich könnte euch beeindruckende Beispiele erzählen. Das kann eigentlich. Also das ist auch möglich, dass die Kraft des Gebetes entdeckt und einsetzt. Ja, und nicht glauben, naja, jetzt irgendwie muss ich die 15 Minuten, die ich ja dem Herrn morgens versprochen habe, irgendwie rumkriegen. Ne? Sondern dass wir mit einem neuen Ansatz, mit eben der Entdeckung Gottes, wer er tatsächlich ist, und wenn wir von ihm überwältigt sind, ja, auf eine andere Weise bedeutungsvoll, überzeugter, mit mehr Auswirkungen leben und auch beten. Und auch das Gebet ist ein ganz wesentlicher Bereich für mich. Ich glaube, ich habe das schon an dem Sonntag verraten, als ich bei euch gepredigt habe. Ich bin nicht so, meine Motive sind nicht so heilig, wie ich es gerne hätte. Ein Grund, weshalb ich Gott liebe und ihm diene, ist, weil er meine Gebete. Das ist nicht das edelste Motiv, das weiß ich. Aber es ist beeindruckend zu beten und es geschieht. Es ist unglaublich beeindruckend. Das überwältigt mich und dann sagt, dass du mich tust und dann könnte ich küssen. Und dann sage ich, wow, let's go on. Das. Okay, wir haben jetzt eine Minute vor 12. It's later than you think.